Philipp Raimund schreit seine Freude raus. Der 25-jährige Oberstdorfer, der zuvor noch nie ein Weltcup-Springen gewonnen hatte, wird am Abend sensationell Olympiasieger auf der Normalschanze. Und damit guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Das ist also die sportliche Nachricht des Abends. Mehr von den Olympischen Spielen auch bei uns nachher in der Sendung. Aber wir müssen zunächst mal über Gesundheit reden. Denn so weitreichend und ausgebaut unser Gesundheitssystem auch sein mag, es gehört zu den teuersten der Welt. Und die gesetzlichen Krankenkassen, die stehen deshalb unter riesigem Druck. Der Befund: Die Ausgaben steigen deutlicher als die Einnahmen. Die Beiträge, die sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber ja teilen, reichen trotz staatlicher Zuschüsse vorn und hinten nicht. Es drohen Milliardenlücken. Doch wie stopfen? Da gäbe es unterschiedliche Stellschrauben. Entweder bestimmte Leistungen streichen, um Geld zu sparen, oder das vorhandene Geld irgendwie anders verteilen. In diese Richtungen denkt die Union. Oder aber die Einnahmen erhöhen. Und da setzt nun ein Reformvorschlag der SPD an. Sie plant eine sogenannte Gesundheitsabgabe. Kommen die Koalitionspartner da zusammen? Tina Handel.
Der Ruhepuls der Koalition beim Thema Gesundheit längst wieder überschritten. Danke für die Vorschläge oder nicht. Schön, dass wir geredet haben.
Ich gucke mir jeden Vorschlag der Unionsseite an, nur es müssen dann noch ernsthafte Strukturveränderungen sein.
Ich finde das auch völlig in Ordnung, dass die SPD da Vorschläge macht. Wenn Sie mich persönlich fragen, halte ich von dem Vorschlag nicht viel.
Der Ton ist gesetzt. Dabei ist es wirklich dringend. Das Gesundheitssystem längst selbst Patient, viel zu teuer. Allein die Kosten für Krankenhausbehandlungen sind im vergangenen Jahr um rund 10% gestiegen. Also braucht es mehr Einnahmen oder weniger Ausgaben. Mehr Einnahmen, dafür ist die SPD, bekräftigt das heute.
Ist es nicht eigentlich klug, und das ist die Frage, die im Mittelpunkt stellt, dass wir auch Kapitaleinkommen stärker heranziehen bei der Finanzierung des Pflege- und Gesundheitssystems?
Kapitalerträge, also Einnahmen etwa aus Aktien oder Vermietung, das beträfe Millionen Menschen insgesamt, auch jene geschätzt 800.000, die allein aus diesen Einkünften leben können, so argumentieren Experten.
Die Kosten für die Sozialsysteme werden in den kommenden Jahren steigen. Und da ist es klug, diese Kosten eben auf möglichst viele Schultern zu verteilen.
Weniger Ausgaben, das ist der Weg, sagt dagegen die CDU. Seit Wochen kommen aus der Partei Vorschläge für Kürzungen. Kapitalerträge für die Krankenversicherung zu nutzen, das lehnt die Union ab.
Ich finde, das sollte man nicht machen, weil man kleinen und mittleren Sparern damit die Planungssicherheit nimmt.
Und auch für diese Haltung gibt es Expertenunterstützung.
Anstatt Versicherte immer weiter zu belasten, brauchen wir eine Dämpfung der Ausgabenzuwächse, insbesondere im Bereich der Arzneimittel.
Genau diese Debatte gab es übrigens vor einem Jahr schon einmal. Damals war es Robert Habeck, grüner Kanzlerkandidat, der an die Kapitalerträge besonders Reicher heran wollte. Die Aufregung war groß. Nun von der SPD derselbe Vorschlag.
Hallo, guten Tag.
Die Grünen aber gehen da heute nicht mehr mit.
Überrascht hat es mich, dass die gleichen, die vor einem Jahr über uns hergefallen sind, denselben Vorschlag jetzt auch machen und gar nicht merken, dass da vielleicht ein Widerspruch in sich bestehen könnte. Aber da fragen Sie doch mal nach.
Nochmal nachfragen kann man ja. Es sind so einige Widersprüche bei allen Beteiligten.
Warum müssen wir uns als Publikum eigentlich jeden Tag quasi mit unabgestimmten sozialpolitischen Forderungen aus beiden Regierungsparteien beschäftigen? Das verwirrt doch die Menschen eigentlich eher, oder nicht?
Die Antwort, die heute keiner gibt, jede Idee, die Sozialsysteme zu reformieren, die tut irgendwem irgendwo ziemlich weh.
Und dazu Matthias Deiß, der stellvertretende Leiter unseres ARD-Hauptstadtstudios. Matthias, welches dieser Modelle hat denn jetzt eine Chance, wirklich umgesetzt zu werden?
Nun, Ingo, in der Politik gibt es einen Erfahrungswert und der sagt, Ideen, die zu früh geäußert werden, laufen eine große Gefahr, verbrannt zu werden. Das wissen die handelnden Akteure ganz genau und deshalb ist es auch äußerst interessant, dass Lars Klingbeil seinen Vorschlag zu einer Gesundheitsabgabe auf Kapitalerträge am Wochenende explizit nur als Diskussionsangebot bezeichnet und hinzugefügt hat, er sei jetzt mal gespannt, welche Vorschläge denn seitens der Union kommen. Beide Koalitionspartner wissen, im März wird in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gewählt. Alles, was vorher öffentlich verhandelt wird, ist also auch ein Stück weit Wahlkampf. Erst danach soll die Gesundheitskommission ihre Vorschläge für ein bezahlbares Gesundheitssystem machen, die Rentenkommission dann im Juni. Wir sind also in einer Phase, in der es um Debatte und um Profilbildung geht, während die angestrebten Reformen noch auf sich warten lassen.
Aber zumindest sieht die SPD ihren Ansatz als Teil eines neuen Grundsatzprogramms, an dem ja auch gerade gefeilt wird. Welche Menschen wollen die Sozialdemokraten denn erreichen mit ihrer Politik?
Nun, der SPD ist natürlich nicht entgangen, dass sie die Stimmen vieler Arbeiter verloren hat. Von einem Teil der Arbeiterschaft sind die Sozialdemokraten zuletzt sicherlich auch wegen des Bürgergelds eher als Partei für Arbeitslose wahrgenommen werden. Und diesen Eindruck, den will man unbedingt wieder loswerden. Die Idee ist nicht neu, das hat auch Olaf Scholz schon versucht. Er sprach damals immer von Politik für die arbeitende Mitte. SPD-Chef Klingbeil will diese Bemühungen fortsetzen, hat sich aber einen neuen Begriff einfallen lassen und spricht jetzt immer wieder von den Fleißigen im Land. Also Menschen, die arbeiten, aber gerade Sorgen haben, dass ihre Arbeit verloren gehen könnte. Diese Klientel müsse merken, dass sich Arbeit lohnt, auch gegenüber denen, die nicht arbeiten. Deshalb dürften sie nun nicht durch zusätzliche Beiträge etwa im Gesundheitsbereich belastet werden. Das fehlende Geld will die SPD stattdessen an anderer Stelle einsammeln, bei den besonders Gutverdienenden, von denen sowieso nicht besonders viele SPD wählen.
Matthias, vielen Dank für die Informationen nach Berlin.
Gerne.
Genau eine Woche ist vergangen, seit der Zugbegleiter Serkan Çala bei einer Fahrkartenkontrolle bei Landstuhl in Rheinland-Pfalz von einem Fahrgast so gewalttätig angegriffen wurde, dass er an den Folgen wenige Tage später verstarb. Eine Tat, die auch eine Woche danach für Fassungslosigkeit sorgt. Und diejenigen am meisten beschäftigt, die den gleichen Beruf ausüben und immer wieder aggressives Verhalten erleben. Untersuchungen der Bahn zeigen, dass es jeden Tag durchschnittlich zu 9 Angriffen auf ihre Mitarbeiter kommt. Wie gehen die mit der Angst um? Und wie versuchen sie, sich auf gefährliche Situationen vorzubereiten? Peter Sonnenberg.
Ich hau weg, der geht wieder zurück. Ich hau weg, der geht wieder zurück.
Wenn es passiert, nicht in Schockstarre verfallen, die Hände abwehrbereit in Brusthöhe. Zwei Taktiken, die Zugbegleiter in diesem Selbstbehauptungsseminar der Bahn lernen.
Wir werden uns wiedersehen.
Was? Wir werden uns wiedersehen. Was? Wir werden uns wiedersehen.
Zuvor hatten die meisten schon den Kurs Deeskalation belegt. Doch Deeskalation reicht, wie bei ihrem getöteten Kollegen Serkan Çala, nicht immer aus.
Wenn das halt nicht funktioniert hat, das Deeskalieren, dass wir dann in den Punkt gehen, wo es vielleicht schon auch handgreiflich wird, wo ich mich irgendwie meinen eigenen Leib ein bisschen verteidigen muss. Also Eigensicherung ist das Hauptthema.
Es fängt hier oben an, dass wir dieses Selbstbewusstsein haben und uns verteidigen können. Dass die Körpersprache dann auch dementsprechend passt.
Zugbegleiterin Marlene Wolf ist skeptisch, ob ihr so ein Training in einer echten Gefahrensituation helfen würde. Sie und Lokführer Andreas Zimmer haben mit Serkan Çala zusammengearbeitet und selbst schon Übergriffe von Fahrgästen erlebt.
Ich hatte ein blaues Ohr, Schädelhirntrauma und bin dann halt auch eine Woche ausgefallen. Und danach geht man dann auch schon mit einem ganz anderen Gefühl, aber jetzt noch mehr. Und leider häufen sich die Übergriffe und man hat das Gefühl, es ändert sich nichts.
Immer mehr Bahnmitarbeiter gehen mit Angst zur Arbeit. Das will die Gewerkschaft bei den gerade laufenden Tarifverhandlungen ansprechen.
Zum Thema Sicherheit wäre es gut, wenn wir erhöhte Sicherheitsstandards im Zug vereinbaren könnten. Wobei da sehe ich halt massiv die Politik im Boot. Die muss dementsprechend auch Vorgaben machen und Vorgaben geben und Geld zur Verfügung stellen, dass wir ein besseres Sicherheitskonzept im Zug umsetzen können.
Manche Zugbegleiter tragen schon sogenannte Bodycams. Seit ihrer Einführung kam es nach Angaben der Deutschen Bahn bei Kollegen, die sie trugen, zu keinem schweren Übergriff. Trotzdem fordern die Gewerkschaften mehr Personal im Zug. Das müssten die Bundesländer veranlassen und bezahlen.
Wir sind bereit, ein Konzept zu erstellen, das auch noch mal Geld kosten würde. Ob es am Ende die doppelte Personalstärke ist, rund um die Uhr, oder ob es tatsächlich auch noch mal das Thema Bodycams oder Intensivierung auch der Videoüberwachung oder andere Lösungen sind.
Am Freitag treffen sich Bahn und Politik zu einem Sicherheitsgipfel. Marlene Wolf geht morgen wieder zur Schicht. Sie will kritischen Situationen aber noch mehr als bisher aus dem Weg gehen.
Der Skandal um den verstorbenen amerikanischen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein zieht immer weitere Kreise und klopft im Vereinigten Königreich mittlerweile immer lauter an die Tür des Regierungschefs. Nachdem gestern dessen Kabinettschef Morgan McSweeney zurückgetreten war und heute nun der Kommunikationschef Tim Allen, erhöht die Opposition nun den Druck auf Premierminister Keir Starmer selbst mit Rücktrittsforderungen. Ausgelöst worden war all das, weil Starmer den früheren Labour-Minister Peter Mandelson zum britischen Botschafter in den USA gemacht hatte. Obwohl er wusste, dass Mandelson auch nach Epsteins Verurteilung 2008 weiterhin Kontakt zu ihm hatte. Christoph Prössel.
Die Epstein-Affäre brach heute über den Premierminister hinein. Ein Tag, an dessen Ende ein Journalist wissen wollte: Können Sie das hier überleben? Und alles wegen dieses Mannes, Peter Mandelson, und den Verbindungen zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. In Westminster seit Tagen die Frage, hätte der Premier Peter Mandelson gar nicht erst als US-Botschafter ernennen dürfen. Zwei, die schon gehen mussten, Keir Starmers Büroleiter und der Kommunikationschef. Als wäre der Druck nicht schon groß genug, fordert der Vorsitzende von Labour in Schottland einen Führungswechsel. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Fehler in der Downing Street hier ihre Auswirkungen zeigen. Im Mai finden unter anderem in Schottland Regionalwahlen statt. Kritik kommt auch von der Opposition, vom Vorsitzenden der Partei Reform UK. Das politische Leben des unbeliebtesten und sinnlosesten Premiers der jüngeren Geschichte nähert sich langsam dem Ende. Oder auch nicht. Zuspruch von mehreren Labour-Spitzenpolitikern. Der Premier hat meine volle Unterstützung, ebenso wie von der großen Mehrheit der Abgeordneten. Am Abend traf Premier Keir Starmer die Fraktion, um sich auch hier die Rückendeckung zu holen.
Und dazu Mareike Aden in London. Mareike, wie sieht die Lage aus für Keir Starmer am Ende dieses Tages?
Es war in der Tat ein Achterbahntag für Keir Starmer und zwischenzeitlich, da hing sein Amt wirklich am seidenen Faden. Wir wissen, dass er hinter verschlossenen Türen appelliert hat an seine Parlamentarier. Er hat gesagt, Labour müsse zusammenstehen im Kampf gegen Reform UK, gegen die Rechtspopulisten. Da dürfe man jetzt nicht nachgeben. Tatsache ist, Reform UK, die führen in den Umfragen und Keir Starmer ist gerade sehr unbeliebt. Die meisten Briten finden, die Wirtschaft wächst nicht genug. Und der Epstein-Skandal kommt jetzt noch dazu. Für heute ist Keir Starmer gerettet, aber die nächsten Krisen, die stehen quasi schon im Kalender. Am 26. Februar gibt es eine Nachwahl für einen frei gewordenen Parlamentssitz in der Nähe von Manchester. Und dann am 7. Mai Regionalwahlen. Wenn Keir Starmer da, wie erwartet, mit Labour verlieren würde, dann muss er wieder sehr, sehr bangen.
Mareike, vielen Dank für die Informationen nach London.
Gerne.
Eigentlich steht ja der Sport im Mittelpunkt. Schließlich geht es beim Super Bowl nicht um irgendein Finale, sondern um die Meisterschaft im American Football, weshalb der Sieger dann auch gleich Weltmeister genannt wird. Aber selbst wenn das Spiel mal spannender ist als die gestrige Begegnung zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots, die Seattle am Ende gewann, längst schalten von den geschätzt 200 Millionen TV-Zuschauern weltweit viele vor allem wegen der Halbzeitshow ein. Und die rockte vergangene Nacht der derzeit größte Musikstar der Welt, der Puerto-Ricaner Bad Bunny. Über die wohl politischste Performance seit langem, Torben Burgers.
13 Hits in 13 Minuten, alle auf Spanisch, eine Premiere beim Super Bowl. Latin Superstar Bad Bunny in einer Zuckerrohrplantage oder vor einem Eisstand. Eine Hommage an seine Heimat Puerto Rico. Dort verfolgen Tausende das Spektakel live auf Großleinwänden. Einer von ihnen auf der größten Bühne der Welt. Das setzt Emotionen frei. Ich bin sehr stolz auf Bad Bunny und auf alles, was er für Puerto Rico getan hat. Sehr stolz. Es ist ein ikonisches, historisches Ereignis, das eine wichtige Botschaft vermittelt über den Zusammenhalt auf unserer Insel und das große Herz, das wir allen Menschen entgegenbringen. Bad Bunny gehört zu den größten Kritikern von US-Präsident Trump. Auftritte in den USA meidet er, um seine Fans vor Razzien der Einwanderungsbehörde zu schützen. Beim Super Bowl bekommt er Unterstützung von Überraschungsgast Lady Gaga und Latin-Popstar Ricky Martin. Ebenfalls aus Puerto Rico, ein US-Außengebiet, dessen Bewohner amerikanische Staatsbürger sind. Trump wollte die Show eigentlich gar nicht anschauen, kritisiert aber anschließend auf seiner Plattform Truth Social, sie sei eine der schlechtesten aller Zeiten gewesen und ein Schlag ins Gesicht für das ganze Land. Viele MAGA-Anhänger boykottieren die Halbzeitshow und schalten stattdessen ein Alternativkonzert ein, angeführt von Trump-Freund Kid Rock. Aus Sicht von Marketing-Experten kein Problem für die NFL. Die nationale Football-Liga befinde sich auf Wachstumskurs. Lateinamerika sei einer der wichtigsten Märkte der Zukunft. Die NFL expandiert und versucht mit Hilfe populärer Musik ihre Beliebtheit zu steigern. Auf der einen Seite verliert sie vielleicht einige Fans, aber auf der anderen Seite könnte sie um das Zehnfache wachsen. Gott segne Amerika, die Botschaft von Bad Bunny zum Schluss. Gemeint alle Länder des Kontinents von Kanada bis Chile. Ein Zeichen für Einigkeit und gegen Spaltung.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Susanne, mit dir.
In Hongkong ist der Medienunternehmer Jimmy Lai zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht hatte ihn im Dezember schuldig gesprochen, mit ausländischen Kräften zusammengearbeitet zu haben. Kritiker betrachten das Urteil als politisch motiviert. Es stehe symbolisch für den Abbau von Freiheitsrechten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong. Das Bündnis Sarah Wagenknecht bezweifelt das Ergebnis der Bundestagswahl vom vergangenen Jahr und wird Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Parteigründerin Wagenknecht verwies auf mögliche Zählfehler und Unstimmigkeiten. Bei der Wahl war das BSW knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Der zuständige Ausschuss im Bundestag hatte eine Neuauszählung abgelehnt. Nächstes Gold für Deutschland bei den Olympischen Winterspielen in Italien. Philipp Raimund wurde beim Skispringen auf der Normalschanze Erster.
Anspannung und Erlösung. Ja! Philipp Raimund ist Olympiasieger. Freude als Belastungstest.
Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich bin so stolz drauf, dass ich es geschafft habe. Jetzt bin ich einfach Olympiasieger.
Raimund, schon nach dem ersten Durchgang in Führung, bleibt auch im zweiten cool. Sein Sieg, eine Riesenüberraschung.
Ja! Noch keinen einzigen Weltcup gewonnen, aber dann auf der ganz, ganz großen Bühne ganz, ganz oben zu stehen, ist unglaublich.
Silber holt der junge Pole Tomasiak, Bronze teilen sich Deschwanden und Nikaido. Im Eiskanal von Cortina gibt es ein deutsches Duell um Gold. Julia Taubitz führt nach 2 von 4 Läufen vor Merle Fräbel.
Ich glaube, wir sind beide relativ entspannt gerade und freuen uns einfach morgen auf einen schönen Fight.
Taubitz im zweiten Lauf richtig gut im Flow. Toppt Fräbels Bahnrekord aus dem ersten Durchgang. Da lag die Olympiadebütantin noch an der Spitze.
Der erste war schon richtig toll. Und morgen wird dann wieder neu angegriffen und dann schauen wir, wo es hingeht.
Glänzende Aussichten also für Deutschland nach dem goldenen Abend heute.
Es gibt Berufe, für die braucht man ein dickes Fell, weil sie mühsam sind oder weil es vielleicht sogar Anfeindungen geben kann. Wie beim Beruf des Gerbers. Etwa weil Tierschützer höchstens Kunstfell als modisches Accessoire im Kleiderschrank akzeptieren. Aber der Beruf bringt es nun mal mit sich, echte Tierfelle verwerten und nutzbar zu machen. In aufwendiger Handarbeit, mit behutsamer Bearbeitung und sehr viel Liebe zum Detail des Materials. Ein Handwerk, das vom Aussterben bedroht ist, weil vielen die Sache offenbar zu haarig ist. Dabei gibt es durchaus großen Bedarf dafür, wie Dagmar Lemke beim letzten Gerber seiner Art in Mecklenburg-Vorpommern erfahren hat, mittendrin in Ziegendorf.
Wie saure Gurken legt Christopher Tramm seine Felle ein. Mit Salzsäure, Gerbstoff, mit seiner eigenen Rezeptur macht er sie haltbar. Christopher Tramm ist Gerber, der einzige Mecklenburg-Vorpommern, der noch in einem Familienbetrieb arbeitet. Sein Geschäft fälle von Rehen und Dachsen, manchmal sogar Löwen.
Es gibt ja auch Zoos und Tierparks und die haben natürlich auch mal Bedarf, um ihre eigenen Leute auszubilden, was gerben zu lassen. Ne? Und das ist dann Anschauungsmaterial und das kann man dann gerben.
Von wegen Fälle davon schwimmen, sein Handwerk ist gefragt. Der 35-Jährige steht täglich in seiner Gerbküche.
Tja, ich wollte erst Koch werden, aber das hatte mir dann überhaupt nicht zugesagt. Und ja, mein Opa war Gerber und der sagte dann so aus Spaß, dann wirst du Gerber und ja, jetzt bin ich heute Gerber. Manchmal bereut man das, aber eigentlich ist das ein schöner Beruf, aber man hat auch so seine Tage, wo man denkt, hätte ich mal was anderes gemacht.
2019 hat der Gerber eine alte Tischlerei gekauft und umgebaut.
Zwei Füchse, drei Nutrias.
Nadine Tramm unterstützt ihren Mann. Aufträge haben sie aus ganz Europa und aus der direkten Nachbarschaft. Kaspar Blumenthal ist Jäger und schätzt das Handwerk.
Genau, das war der aus Oktober, ne, der Jungfuchs.
Ich spare für ein Mantelfutter und ich verarbeite die selber auch für einen Muff weiter oder für einen Kragen oder sowas. Und ich mache das einfach irre gerne, denn es geht aus Polyester genauso, aber das ist irgendwie nichts Richtiges. Und ich bin ein sehr passionierter Jäger. Und habe auch große Freude dran. Und das in die Ecke werfen ist einfach zu schade dafür.
Vor allem im Winter, zur Jagdzeit, bekommen sie viele Anfragen. Sie kommen kaum hinterher.
Viel Spaß damit. Gut, Christopher. Schöne Woche noch. Und ciao.
Manche Kunden müssen bis zu 12 Monate warten, bis ihr Fell fertig ist. So viel Arbeit hat Christopher Tramm. Er könnte dringend Mitarbeiter gebrauchen, gerade für solche Arbeiten, sagt er. Mit dem Scherdegen kriegt das Wildschwein sein Fett weg. Sonst wird das Fell ranzig.
Ja, definitiv.
Bloß hier muss ich aufpassen, dass ich kein Loch reinhaue. Aber es ist halt Handwerk und zum Teil auch anstrengend. Definitiv. Das ist, denke ich mal, auch das, was viele Leute irgendwie abhält, hier anzufangen. Ne?
Im Lager stapeln sich bereits gegerbte Felle von Kaninchen, Schafen, Dammwild. Doch der Absatz über den eigenen Online-Shop stockt. Vor allem bei Schaffellen ist der Preisdruck hoch. Günstige Importware macht ihnen zu schaffen.
Wir haben früher mehr Schafe gegerbt für den Verkauf. Aber wir sind halt nicht wirklich konkurrenzfähig mit den Fellen, die es denn in irgendwelchen skandinavischen Modehäusern gibt, wo die dann nur 20 Euro kosten. Für 20 Euro können wir uns nicht hinstellen, können den Leuten nicht den Mindestlohn, den gesetzlichen bezahlen. Das haut nicht hin, das funktioniert nicht. Ne?
Das ist halt leider so. Ne? Aber da müsste man vielleicht dann eher darauf achten, wo es herkommt, was da vielleicht für Stoffe drin sind, ob es wirklich gesund ist.
In Mecklenburg-Vorpommern lebt mit Christopher Tramm ein altes Handwerk weiter. Alles in Handarbeit.
Tja, und ob wir in den kommenden Tagen auch was Wärmendes brauchen, das verrät uns jetzt Carsten.
Ja, vor allem die Menschen im Nordosten Deutschlands, an der Ostseeküste. Denn dort bleibt es auch in den nächsten Tagen am kältesten, während es ansonsten milder wird. Denn, wir sehen es auf dem Strömungsfilm, vom Atlantik greift eine Westwindströmung langsam auch bis zu uns durch und schickt mildere Luftmassen nach Deutschland. Das heißt aber auch viele Wolken, immer wieder Regen. Aber der Winter, wir sehen es, er bleibt in Skandinavien vorhanden und ab dem Freitag könnte diese skandinavische Winterluft erneut den Weg nach Deutschland finden. Das sehen wir auch auf dem 15-Tage-Trend von Berlin. Da sehen wir zunächst den Temperaturanstieg Richtung 6 bis 8 Grad und dann zum Wochenende geht es runter. Das hier sind ja die Tageshöchsttemperaturen, also rund 0 Grad am Wochenende sind möglich. Und das heißt, am Wochenende wird es wieder, vor allem in den Nächten, verbreitet frostig. Jetzt schauen wir aber auf die nächsten 24 Stunden. In der Nacht ist es stellenweise auch mal leichter bewölkt, tagsüber. Aber dann in der Mitte und im Osten gibt es auch häufiger mal Sonnenschein. Im Südwesten kommen aber die nächsten dicken Wolken von dieser Westwindströmung, bringen auch Regen. Und dieser Regen zieht dann im Verlauf des morgigen Tages langsam bis zur Mitte heran. Morgen Abend kommt das nächste Regengebiet dann im Südwesten Richtung Deutschland voran. Und das wird uns vor allem am Mittwoch beschäftigen. Zunächst zu den Temperaturen der Nacht. In der Mitte und in der Osthälfte meistens leichter Frost. Im Westen bleibt es oftmals frostfrei. Tagsüber liegen die Temperaturen so bei 3 bis 9 Grad, am Rhein 10 bis 12 Grad. Und hier sehen wir auf der Insel Rügen minus 1 Grad. Aufgrund der Eisbedeckung der Ostsee bleibt es eben dort am kältesten. Die weiteren Aussichten zeigen viele Wolken, immer wieder Regen, also eher Schmuddelwetter. Die Temperaturen im Norden 3 Grad, im Südwesten bis zu 14 Grad.
Oha, aber scheint ungemütlich zu werden, Carsten. Vielen Dank für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt bei ARD Wissen um die menschliche Lust.
Ja, und die Erkenntnis, dass man sie stärker beeinflussen kann, als viele denken.
Und wer Lust auf die nächsten Tagesthemen hat, morgen Abend etwas früher, schon um 22:10 Uhr. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.